Wir müssen positiv sein, zusammen sein, weitermachen und überzeugt sein und gehen Vollgas.
Das sagt der Fabio Celestini, der Trainer vom FC Basel im Hinblick auf die nächste ganz entscheidende Woche in dieser Fußballsaison. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
Der Basilisk Penalty-Podcast, präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
Und wenn es darum geht, in den nächsten Wochen wieder besser und erfolgreicher zu shooten, ist unsere Frage, wer sorgt denn für die defensive Stabilität in der Verteidigung? Dann haben die Woche drei grosse Namen rund um den FCB für Schlagzeilen gesorgt. Marco Streller, Alex Frey und Rudi Zbinde. Wie geht es mit ihnen weiter und was lösen ihre Entscheide denn aus? Und dazu gehört ihr, wie es ums neu geplante FCB-Museum steht. Da redet man in dieser Woche von einem Meilenstein dank der finanziellen Unterstützung aus Basel-Stadt. Einen Einblick in die Planung gibt es mit dem Tobias Adler vom Verein FC Basel, dann im zweiten Teil von dieser Sendung. Der Start macht heute aber auch wieder mein geschätzter Podcast-Kollege Stefan Plattner. Die Nazi-Pause die ist vorbei, wir dürfen uns wieder auf die Super League freuen. Es geht jetzt in die Schlussphase. Mit welchem Gefühl machst du das?
Ja, mit gespanntem Gefühl. Also da, wenn die Tabelle vor mir anschaut, da ist ja vieles noch unklar. Sag jetzt mal, der letzte ist klar, Stadler Sanusi, aber auch eben vorne, ganz an der Spitze, da ist ein Duell am Laufen und dann nachher dazwischen natürlich ist viel am Laufen, der Strichkampf, und kann der FCB noch mal in diesen Strichkampf sich involvieren? Das ist vor allem spannend aus Basler Sicht.
Fünf Spiele sind es noch in dieser ersten Phase, quasi der Qualifikation. Dann geht es eben weiter in der Meistergruppe oder in der Abstiegsgruppe. Nur noch mal schnell zusammenfassend sagen, eben 9 Punkte Rückstand sind es auf den 6. Platz. Und der FC Basel, der hat zuletzt nicht können überzeugen in der Meisterschaft. Von den letzten 3 Spielen keins gewonnen. Nur ein Sieg in den letzten 5 Spielen. Keine beruschende Bilanz.
Uff, ja, wenn du es einmal so hörst, wie du das jetzt gerade zusammengetragen hast, hier schwarz auf weiß, gar nicht berauschend, nein. Ja, eben der letzte Match gegen Winterthur, ein 1-1 mit einem geschenkten Goal, wo vielleicht gar keins gesehen ist, das ist ja nochmal das Ausrufezeichen. Ja.
Ja, und jetzt kommt der FCZ und da habe ich das auch nicht im Kopf gehabt. Die haben eine richtig schlechte Bilanz. Also der FCB gegen der FCZ daheim Joggeli. Der letzte Heimsieg, der datiert aus dem September 21. Milla, Tavares und Gabriel haben Goal gemacht unter einem Trainer namens Patrick Rahmen.
Ja, da hat man noch andere Namen an der Seitenlinie gehabt und auf dem Platz. Alle nicht mehr dabei. Ja.
Alle nicht mehr dabei. Und eben, seitdem haben sich Niederlagen und Unentschieden abgewechselt im Joggeli bei diesem Spiel, beim Klassiker zwischen FCB und Zürich. Immerhin, was wieder gut da hat, das hat Fabio Celestini auch rausgestrichen. Vor einer Woche ein Testspielsieg gegen Vaduz. Jedes Erfolgserlebnis ist wichtig in der aktuellen Phase. Hat dann dem Team 2 Tage freigegeben, mal ein freies Wochenende, das tut sicherlich auch gut. Jetzt aber gegen Zürich eigentlich noch ein toller Match, um so die Schlussphase einzuläuten.
Ja, also das ist ja der Match gesehen, wo Anfangs Saison oder so gross war, wo der Renato Veiga da ins Lattenkreuz gehauen hat, der Freistoß. Könnte man hoffen, dass ähnlich nochmal so eine Zündung, so eine Schlusszündung nochmal passiert jetzt vom FCB in so einem grossen Match. Der FCB macht ja, glaube ich, auch den G-Sektor auf, die Galerie oben. Man kann hoffen, dass da eine super Kulisse zusammenkommt und entsprechend dazu beiträgt, dass der FCB da nochmal eine super Leistung kann da anlegen kann.
Was sicherlich wichtig ist, ist das eine, dass man auch defensiv wieder stabiler steht. Hat doch auch gegen Winterthur ein paar Chancen zugelassen in der ersten Halbzeit. Einer, der hier fehlt, der ein ganz wichtiger Mann ist, der Adrian Barisic, der Innenverteidiger. Das ist übrigens der Spieler mit der besten Zweikampfquote von der ganzen Super League. Die Liga hat hier die neuesten Werte präsentiert und er kommt übrigens als kein einziger Spieler in der Super League auf über 70%. Konkret 71,7% von den Zweikämpfen gewinnt der Barisic. Also von dem her bitter, dass er auch jetzt in dieser Phase ausfällt.
Ja, das ist mir jetzt mal bewusst gewesen, ja, genau, dass das wirklich so ein guter Wert ist bei ihm. Das ist ja wahnsinnig, ja. Also, dass er dann ausfällt, umso schwieriger den zu ersetzen. Ja. Jetzt habe ich es vor mir, beste Zweikampfquote. Ja, ja.
Und dann halt die Frage, wer ersetzt ihn? Weil im letzten Match waren es ja zwei Mittelfeldspieler gewesen, ja. Fabian Frey und Renato Veiga. Man hat es auch probiert mit dem Finn van Bremen schon. Im letzten Testspiel gegen Vaduz hat der Nicolas Vujo in der Innenverteidigung gespielt. Deine Gedanken zu der, ja, sag jetzt mal, Personalie respektive zu der Position von der Innenverteidigung?
Ja, also jetzt beim Testspiel gegen Vaduz ist ja, glaube ich, der Vujo in der Innenverteidigung aufgelaufen. Und so wie ich das vernommen habe von Fabio Celestini, hat er das irgendwo noch immer gesagt, dass ja der Vujo eben gelehrter Innenverteidiger sei. Von dem her kann man davon ausgehen, dass er da jetzt einmal das probiert hat und das in dem Testspiel noch gut gegangen ist, dass jetzt der Vujo einmal in der Innenverteidigung könnte spielen, in Position könnte spielen. Und auf der Rechtsverteidigerposition hat man ja doch auch ein paar Varianten. Oder zumindest, glaube ich, zwei. Ja, Kevin Rüegg und Michael Lang eigentlich. Also
der Mohamed Träger hast du jetzt
und
noch
Träger, vergessen. Ja gut, der ist ja schon ein Flügel halben, oder? Hat er schon immer dort eingesetzt. Nein, stimmt, aber hat man drei Optionen hinter rechts. Von dem her braucht es ja nicht den Vujo hinter rechts auch noch.
Genau,
wenn man hier einen Engpass hat in der Innenverteidigung, völlig klar für mich eigentlich, man muss jetzt den dort hinein nehmen. Und nebendran, ja, denke ich jetzt eher der Fabian Frey als der Renato Veiga.
Es ist ja so, dass eben die eine Frage, eben, wer ist dort der Stabilisator, wie der Finn van Bremen hat auch eine Verletzungspause gehabt, ist gegen Winterthur eingewechselt worden, hat ja dann die, sag jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Vorlage gemacht mit der Flanke, wo ja Ball ins Nichts war, aber eben dann der Diaby ins eigene Goal geköpfelt hat.
Zählt das als Assist für ihn?
Nein, natürlich nicht.
Nicht, oder?
Nein, aber ist vorher verletzt und der letzte Match, wo er dann voll mitgemacht hat, ist der gegen GC auswärts und da erinnern wir uns lieber nicht daran zurück, wie er dort gespielt hat, unter anderem Penalty verschuldet. Also er ist sicherlich nicht ein Stabilisator im Moment, wo man den braucht. Also wäre es schon der Vujo, wo eben der Fabio Celestini, du hast das richtig gesagt, hat gesagt, langfristig plant er mit der Innenverteidigung mit ihm. Eben, es ist eigentlich seine Position, wo er daraus gelehrt hat. Und ich denke, es war sicherlich gut für den FCB, dass man sieht, was so auf dieser Position machen kann. Im Testspiel hat er einen sehr tollen Pass gemacht zum Barry, der dann ein Goal gibt gegen Vaduz. Und man sollte ja in der Innenverteidigung nicht zu viel wechseln. Aber für mich ist ja noch das Duo Veiga Frey keine Option. Also zwei Mittelfeldspieler dort hinten innen ganz sicher nicht. Das funktioniert nicht. Dann auch, wenn man einen Schritt weiter führen schaut, im zentralen Mittelfeld. Sag jetzt einmal, eben, für mich wäre du auch absolut richtig und sinnvoll, wenn der Vujo in die Innenverteidigung kommt. Vor allem, es ist ja nicht so, dass er das auf der rechten Seite schlecht gemacht hat. Defensiv meistens solid, aber offensiv ist natürlich von ihm auch nicht allzu viel gekommen. Also eigentlich folgerichtig, man hat rechts Alternativen, also nimmt man ihn in die Innenverteidigung, wo noch ein Stabilisator könnte sein.
Ja, sehe ich genau so. Richtig, ja. Richtig zusammengefasst. Und eben Mittelfeld, dort Veiga wieder vorziehen, oder hast du dann auch noch einen Thauland Chaka, den wir wieder mal spielen können, weil der Fabio Celestini ja auch mal betont hat, dass der Thauland Chaka ja nicht einfach außen vor ist und Ersatzspieler, sondern dass der ja schon seine Einsätze bekommen hat und auch bekommt.
Und da ist sicherlich auch eben, ich sage jetzt einmal, steht auch wieder das Thema Klassiker gegen Zürich. Könnte dort durchaus dann auch wieder eine Option sein und würde sicherlich auch den Fans gefallen, wenn der Thauland Chaka da wieder eine Chance bekommt. Also,
ja, gut, auf das ja, das habe ich abgeschrieben. Das, was wir hier hoffen oder was die Fans hoffen oder so, da nimmt, glaube ich, der Celestini absolut keine Rücksicht, was ich eigentlich auch richtig finde. Ich glaube, er macht sich da halt andere Überlegungen, ob ein Thauland Chaka für ein Match in Frage kommt oder nicht. Sei es da Trainingseindrücke, Trainingsleistungen. Braucht er einen, der mehr Rückpass spielt oder braucht er einen, der mehr offensiv das Spiel ankurbeln kann?
Absolut. Ja. Nein, sicherlich. Eben, es sind andere Faktoren massgebend, wie die Vergangenheit oder die Beliebtheit bei den Fans. Aber eben, es geht dann schon, wenn wir darüber reden, die Bedeutung auch von diesem Spiel durchaus kann dann eben die Erfahrung vom Taul und Xhaka wichtig sein. Und Fabian Frey, der im letzten Match vorgezogen worden ist, hat man halt schon gemerkt, mit dem Ball, wo er Stufe weiter vorne kann spielen kann im Mittelfeld, wäre er halt dort schon eine interessante Option. Der Veiga hinten inne hat mit Diagonalball auch eine gute Auslösung, ist aber halt die Frage im Verhalten gegen den Ball. Da hat er ja gegen IB sehr schlecht ausgesehen. Da wird sicher der Fabio Celestini, er trainiert im Moment unter Ausschluss von der Öffentlichkeit, die Eindrücke bekommen haben, auch von den letzten Tagen und Wochen, welches Pendant da vielleicht am besten auch zusammenpasst.
Ja, der Fabio Celestini hat da immer noch die interessante und schwierige oder auch ein bisschen natürlich, wenn es Trainer so sagen, Luxusproblem, wenn da genug Spieler zur Verfügung stehen. Eben vorne sieht es eher ein bisschen schwieriger aus mit den Verletzten, oder?
Genau, wenn wir gerade beim Personal sind, dann wechseln wir jetzt von denen, die auf dem Platz stehen, denen, die nicht auf dem Platz stehen, überspitzt gesehen, nämlich haben Club-Legenden, drei grosse Namen rund um den FCB für diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Der Alex Frey, der Marco Strell und der Rudi Zbinde. Vertragsverlängerung berichtet Batz, wenn es um den Rudi Zbinde geht. Er hat am Samstag Geburtstag, 65. Sein Vertrag wird auslaufen. Der Club plant aber weiter mit ihm. Vielleicht auch in einem reduzierteren Pensum, aber er soll hier weitermachen. Wie siehst du seine Rolle, respektive eben auch den Entscheid, dass man hier weiter auf Rudi Zbinde setzen will?
Ja, ganz, ganz wichtig und ganz richtig. Ich kann nur ein Lob aussprechen, dass man da der Rudi Zbinde hat können, vielleicht davon überzeugen oder dass er selber gekommen ist und gesagt hat, er will weitermachen. Er hat sich jetzt ja etabliert eben als Spruchrohr, wie das auch Bart schreibt, von der Sportkommission. Also er ist der, der bei den Transfers jetzt Auskunft gibt, der zitiert wird. Klar, grosse Interviews hat jetzt er nie gegeben. In der letzten Zeit, wir haben auch mal angefragt, ob er nach der Transferphase ein Interview würde geben. Da hat man immer gesagt, nein, das ist, also vom FCB hat man gehört, nein, macht er nicht. Aber im Hintergrund ist er natürlich da offenbar einer, der Fäden zieht, der auch als Eltern, wir haben das glaube ich früher mal besprochen schon, die Zusammensetzung von der Sportkommission, wie das genau aussieht, oder? Dass der Rudi Zbinde natürlich der alte Transferfuchs ist, der da drin hockt. Und das sicher gut tut.
Ja, es ist ja so, ich meine, er ist seit mehr als 30 Jahren für diesen Club tätig, ist mal Spieler gewesen, dann Nachwuchstrainer und eigentlich seit rund etwa 20 Jahren im Scouting mit dabei, immer wieder andere Funktionen gehabt. Spannend, wie einfach sein Werdegang beim David Degen, eigentlich wie zuerst zurückgestuft worden, da hat man ja den Max Legat verpflichtet gehabt. Aber eben jetzt wieder drin in der Sportkommission und steht an und tut eben auch entsprechende Situationen erklären, was ja wirklich angefangen hat beim ersten Mal nach dem Köpmann in Kriens, wo noch klar gesagt hat, man hat Fehler gemacht bei der Kaderplanung, wo dann aber auch, was ich gut finde, eben offen und ehrlich gewisse Sachen kundtut, da nicht zurückhält, auch mit der eigenen Meinung. Und das ist sicherlich wertvoll in dem ganzen Gebilde von der Sportkommission. Ist jetzt auch einer, der sich in dem Sinne nicht mehr muss beweisen oder der noch Ansprüche hat oder Ideen hat für weiter in Zukunft. Mhm. Das ist sicherlich auch wertvoll, dass er da seine Rolle wieder so kann ausleben, wie es du gesagt hast, in dem Gebilde von der Sportkommission, wo mit Martin Andermatt noch eine ältere Person, sage ich jetzt mal, dabei ist, ab einem gewissen Alter, meine ich jetzt, das nicht negativ gemeint, aber vor allem auch mit der Verbundenheit zum Club.
Ja, aber natürlich spielt da auch wieder ein bisschen der Gedanke drin. Man hat jetzt in letzter Zeit viel gehört und gelesen und geredet über Vertragsverlängerungen von verdienten Spielern. Michael Lang, Taul und Xhaka, die spielen nicht mehr. Man hat fast das Gefühl, ja, der FCB bereut das, dass man die Verträge verlängert hat. Ich hoffe, dass das beim Rudi Zbinde nicht so rauskommt, dass man irgendwann in einem Jahr muss sagen, oh, wieso hat man dort den Vertrag noch verlängert von ihm? Jetzt ist er irgendwie noch da und man weiß gar nicht, welche Verwendung man noch hat für ihn.
Ja, das ist schon so. Und was ich dort auch gut finde, ist einer, der sicherlich auf die fußballerischen Sachen schaut von einem jeweiligen Spieler, aber auch hinten dran schaut, wie tickt der Mensch quasi, also nicht nur der Spieler, sondern der Mensch, wie verhält er sich in einzelnen Situationen, und das ist ja schon gut und wichtig, weil zwar hat man heutzutage so viele Videosequenzen von einem Spieler, so viel Wert, wo man von einem Spieler kann nehmen, aber so das Menschliche, das ist auch sehr wichtig, und da hat natürlich der Rudi Zbinden mit seiner Erfahrung durchaus auch einen wichtigen Input oder kann einen guten Input bringen in die Sportkommission.
Definitiv die Erfahrung, die er gesammelt hat. Und natürlich eben, ist immer noch zu hoffen, dass er vielleicht irgendwo wieder einmal Arthur Cabral erblickt mit seinen Transfersparaugen und dass er wieder so einen Top-Transfer irgendwo einfädeln könnte, wenn er überhaupt noch auf dem Fußballplatz selber unterwegs ist. Das mag ich mal zu bezweifeln momentan. Aber wenn man die Sportkommission anschaut, ich denke schon auch noch, es hat schon auch ein bisschen Zündstoffpotenzial gleich noch dort mit dem Rudi Zbinden, wenn man weiss, wie er ist. Eben, wie er angestanden ist dort nach dem Kriens-Match und wie er Auskunft gegeben hat. Dort habe ich schon auch gefunden, mein Gott, der haut jetzt aber ordentlich auf den Tisch. Kommt das echt gut? Ist das echt schon abgesprochen mit der Vereinsführung, mit der Clubleitung, was er da rauslässt? Und man weiss, der Rudi Zbinden ist ein sehr emotionaler Mensch. Wenn man das manchmal sieht an dem Match, wie er zuschaut, hat sich, glaube ich, ein bisschen besser und ein bisschen zurückgenommen, auch von der Funktion her. Aber grundsätzlich hat man bei ihm schon sehr impulsive Emotionen gesehen auf der Tribüne. Da sind Worte gefallen über Spieler, die nicht druckreif sind, glaube ich auch. Und er hat die Emotionalität. Und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch mal vielleicht irgendwo in einer negativen Phase vielleicht auch falsch rauskommt, dass man da irgendwo reinläuft.
Ja, es ist sicherlich interessant. Die Sportkommission, die Zusammensetzung, das, was du angesprochen hast, wenn wir eben auch wissen, dass er David Degen durchaus emotional ist. Und eben, Sportkommission, Zusammensetzung, das war der andere Punkt von dieser Woche. Der Marco Streller hört auf. Er verlässt den FCB Ende Saison, will sich in Zukunft anderen Projekten widmen. Hat die Meldung dich überrascht?
Ja, immer wenn ein grosser Name geht, grundsätzlich überrascht, dass ja irgendwo hört auf, verlässt der FCB zum zweiten Mal. Von dem her nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann wieder zurückkommt. ein bisschen überraschend ist das sicher gekommen.
Vor allem ist
wobei, ich habe schon gesehen, der macht ja Paddel eben und FV-Experte. Ich habe schon an mich gedacht, leck, der macht jetzt noch viel. Das ist ja auch noch beim FCB, ja.
Und vor allem auch, eben, das ist das, wo sicherlich auch die Frage war, kann er in diesem Umfang allen Aufgaben dann gerecht werden? Einerseits eben mit dem Kollegen zusammen das Padel-Weg, wo er da sehr stark am Expandieren ist, den Fernsehexpert. Und beim FCB ist eine Mitglied der Sportkommission, aber dann ja immer auch noch Partnermanager gesehen. Also sind Akquise, Pflege von Clubpartnern geschafft. Er im Hintergrund einfach mit den Berührungspunkten zum Sport. Sicherlich auch ein Punkt, wo man hätte darüber reden müssen, kann er dann auch all die Verpflichtungen wahrnehmen. Dazu auch noch Vater hat sicherlich auch andere Wünsche dann auch nochmal für die Freizeit überspitzt gesagt. Familie, das ist sicherlich auch nochmal etwas. Aber natürlich, wie du gesagt hast, wenn der Fanliebling von früher noch schlechthin eine Legende von diesem Club geht, wirft das natürlich auch immer Fragen auf. Wir haben auch noch angefragt, ob er sich noch weiter dazu äussern will zu seinem Entscheid, aber das will der Marco Streller nicht. Das lässt natürlich darum auch ein bisschen Interpretationsspielraum offen. Aber der Punkt ist sicherlich hier auch, dass er Interesse hat und einfach Bock hat, andere Projekte oder sich den anderen Projekten, wo er involviert ist, stärker zu widmen. So eben mit dem Padelweg, Münchenstein aufgegangen, Stücki, Bratellen, Walbach. Jetzt habe ich gesehen, haben sie Hallen in Glarus angekündigt, weitere sind geplant im Solothurn und im Aargau. Dass dann gesagt hat, so Projekte erfüllen mich vielleicht im Moment gerade ein bisschen mehr.
Ja, und eben im FCB natürlich, wo er in seinen zwei Rollen war, als Ambassador oder was hast du gesagt, wie heisst es offiziell, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf.
Ja, also es ist ein Partnermanager
noch. Partnermanager, genau, also Akquise, genau, du hast, ich glaube, Sponsoren an Land einfach geholt, oder auch, unter anderem, und ist bei vielen Anlässen natürlich als Gesicht dort gesehen und mit seiner Fähigkeit, Leute zu begeistern, mit seiner Lockerheit, seinen Späßchen hat er sicher auch dazu beigetragen in der letzten Zeit, dass der ein oder andere Sponsor anbissen hat, nehme ich jetzt mal an, oder auch bei diesen Freundschaftsspielen, oder zu Gast in, wo ist es gewesen, in der Region, auswärts daheim hat es geheissen. Dort war er natürlich auch präsent und hat als FCB-Legende die Leute angezogen. Und das fehlt dann schon, oder so Sachen?
Das ist sicherlich so. Also, da hätte er natürlich sehr viel für einen Club rausholen können. Das andere, wo er sich wahrscheinlich dann Gedanken gemacht hat, eben, man denkt dann so ein Leben ohne FCB, das muss doch extrem toll sein, als Legende hier im Club arbeiten können. Aber er hat ab und zu sicherlich auch seine Schattenseiten und das Arbeiten nicht immer nur einfach. Im Bereich, gerade wenn man dann auch wieder an die Sportkommission denkt, der hat ja eben schon mal aufgehört gehabt, dort ist es ganz klar gesehen, als Sportchef und dem Burgener dort in dem Sinne auseinandergegangen im Streit mit Ergo. Das ist jetzt sicherlich anders. Aber wenn man über die Sportkommission redet, ist natürlich dann auch die Frage, wie setzt sie sich in Zukunft zusammen? Also wird der Marco Streller hier ersetzt?
Ja, gute Frage, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Valentin Stocker, der halt drinnen ist als Ex-Spieler und als FCB-Legende, ja, eventuell ein bisschen mehr Gewicht bekommt in dieser Kommission. Oder dass sich auch weiterentwickelt hat. Vielleicht erfahren wir ja hier in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten irgendwie eine neue Erneuerung von der Rolle von Valentin Stocker.
Ja, immer noch in dem Sinn.
Lehrling, ja.
Genau, der Lehrling, immer wieder präsent hier zu Basel, dass man ihn fördern will. Trotzdem, in der aktuellen Konstellation, wenn wir mal den Marco Streller wegnehmen, sind 6 Personen dort drin. Ich sage jetzt einfach einmal, wenn es um gute Spieler verpflichten. 3 sagen ja, 3 sagen nein. Wie sieht es denn aus?
Ja, dann haben wir immer noch den David Degen, der den Finger gegen oben oder gegen unten macht, nehme ich mal an. Nein, ich weiss es nicht. Also, der David Degen hat schon viel gesagt, was er macht, was er nicht macht, ob er Alleinherrscher ist oder nicht. Manchmal hat er gesagt, er sei sicher kein Alleinherrscher. Und letztes Mal im Interview hat er irgendwo gesagt, es wäre glaub, besser, wenn er ein bisschen mehr Alleinherrscher wäre. Aber ja, von dem her kann ich vorstellen, dass da, wenn es 3-3 ist in dieser Sportkommission, dass sie dann da schon eine Lösung finden oder dass eben der David Degen halt den Schlussentscheid trifft.
Oder eben, man holt einen weiteren dazu, dass es nicht wird, zu so einer Situation kommt, dass man da auch wieder 7 Personen involviert hat.
Aber das ist sicher möglich, aber es ist auch möglich, dass es sich irgendwann wieder auflöst, die Sportkommission, wieder einen Sportchef gibt, denke ich, ist durchaus auch im Bereich von Möglichen.
Ja, also das ist ja immer wieder das Thema, eben, wie setzt man sich denn da zusammen und wer denn da die Rolle übernimmt. Valentin Stocker, das wer andenkt, denn irgendwann. Aber ich denke, man muss ja auch schauen, man kann nicht einfach irgendjemanden dazu nehmen. Man hat ja eigentlich von den Komponenten her mit dem Daniel Stucki aus dem Nachwuchs, auch der Martin Andermatt in dieser Schnittstelle, mit dem Andreas Rey von der Vierung David Degen eigentlich gute Protagonisten dort innen, die die verschiedenen Bereiche auch abdecken. Und auf nur einen dazu holen, dass man 7 ist, das macht dann sicherlich auch keinen Sinn.
Ja, danke auch, ja.
Kommen wir doch noch zur letzten Personalie von dieser Woche. Stefan, eben eine weitere Legende vom FC Basel, die auch aufhört, und zwar per sofort beim FC Aarau. Der Alex Frey, er nimmt sich eine Auszeit, hat gesagt, er hat nicht genug Kraft und Energie, um hier weitermachen. Wirft natürlich auch viele Fragen auf. Wir haben vor einer Woche im letzten Podcast schon darüber diskutiert, dort in dem Sinn darüber geredet und diskutiert worden, dass Aarau selber möchte Ende Saison einen Schlussstrich ziehen. Jetzt hat es der Alex Frey gemacht. Ja, wie hast du deinen Entscheid aufgenommen?
Eben, das ist ja schon gerüchteweise vorgängig angekündigt worden, dass Alex Frey im Sommer muss gehen beim FC Aarau, weil man dort Ziel verpasst hat, ja, weil es nicht so gut gelaufen ist, wie man sich erhofft hat bei Aarau. Von dem her ist das eigentlich so neu liegende Schluss, dass es halt, dass er jetzt vielleicht auch selber gesagt hat, du, ich habe mitbekommen oder er weiß, hat es vielleicht gewusst, Ende Saison ist fertig, dann mache ich jetzt schon fertig.
Aber es wirkt ja schon komisch, dass du dann als Trainer selber sagst, okay, zieh ich die Handbremse, fertig, ich gehe. Passt eigentlich vom Typ her nicht zum Alex Frey?
Ja, doch, eben, weil ich weiß es nicht, ich will ihm da nicht unterstellen und irgendwie, also irgendwie beleidigt ist oder irgendetwas, aber dass er in die Richtung so sagen wir, kompromisslose Entscheidungen trifft und sagt, ja, den haben wir halt gehabt, dann gehe ich halt jetzt schon.
Und da dann aber die weitergehende Frage, eben, er nimmt sich jetzt eine Auszeit, trotzdem der Trainer Alex Frey mit 44, ja, die Zukunft, er als Trainer, wo geht die an? Weil, wenn man zurückschaut, seine vorletzte Station beim FCB geendet nach rund 9 Monaten, dann hat er vorher Winterthur in die Super League geführt, das ist sein grösster Erfolg. Dann bei Wil gsi, das ist die längste Station mit 14 Monaten, wirft natürlich schon die Frage auf, ja, Alex Frey, Profifußball hier in der Schweiz als Trainer, wie geht es da weiter?
Ja, also definitiv, das, das ist mir dann schon durch den Kopf gegangen, ja. Wo geht es jetzt für ihn als nächstes an, nachdem es jetzt zweimal, nachdem er zweimal quasi abgestuft worden ist in der Karriereleiter, oder? Beim FCB die Chance bekommen, dort nicht klappt, dann Liga tiefer bei Aarau, aber jetzt schlussendlich, muss man sagen, auch nicht klappt. Wenn du dort nachher nicht einmal eine Saison wieder nicht mehr dabei bist, egal ob er das jetzt wählen oder Aarau. Das ist einfach Fakt, dass er dort gescheitert ist, auf eine Art.
Ja, da ist eben dann auch die Frage, warum eben gescheitert. Ich denke, es war sicherlich beim FCB auch ein schwieriges Umfeld gewesen, generell zu arbeiten. Vielleicht, kann man sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich weiss natürlich auch nicht, wie es weitergegangen ist dort bei Winterthur nach dem Aufstieg, wie das gegangen wäre. Ich glaube, was man Alex Frey nicht absprechen kann, ist absoluter Fachmann im Fußball mit dem, was er erlebt hat als Spieler, aber auch dann als Trainer mit den taktischen Inhalten. Eigentlich hat er ja auch so von der Sprache her, Französisch, Englisch etc., wo er kann, eigentlich gut aufgestellt, sage ich jetzt einmal als Trainertyp. Aber dann vielleicht steht er sich eben häufig auch selber im Weg.
Ja, also klar, eben, das hat jetzt sicher nicht geholfen, auch wenn das sicher nicht der Hauptgrund ist, dass er noch den Stinkefinger gezeigt hat, dass er da mit dem Schiedsrichter sich angelegt hat. Halt die Nebengeräusche. Die ihn jetzt schon noch begleiten, das, was bei Aarau da vorgefallen ist.
Und das ist eben dann auch die Frage, ob er sich doch ein bisschen selber im Weg steht. Man weiss, was er als Spieler erlebt hat und erreicht hat, dank seiner Verbissenheit, dank dem, wo er zum Nazi-Rekordtorschütz geworden ist, der der Spieler vielleicht zu wenig Wertschätzung entgegengebracht hat. Aber der Typ Alex Frey polarisiert halt auch. Das hat man gemerkt. Du hast jetzt die beiden eben in dem Sinn emotionalen Ausraster erzählt, wo sicherlich nicht gut sind für ihn, wo dann eben auch sagt, vielleicht geht er dann auf gewisse Nebenschauplätze, wo er gar nicht sollte. Ja, das auch schon mitbekommen, wo er da beim FC Basel war, dass er nicht immer so einverstanden war, wenn bei gewissen Situationen das Medienteam dabei war. Wo dann natürlich in einem Trainingslager, sage ich jetzt einfach mal, natürlich wird filmen. Denn der Alex Frey das nicht immer so cool gefunden hat, wenn man da, ich sage jetzt nicht, das Training gestört hat. Die stören ja nicht. Die filmen nur. Aber eben, der Trainer, der Rasen ist heilig und wenn man dann vielleicht am falschen Platz steht, dass das ihn dann einfach gestört hat. Und dann kann man das als Trainer in dem Sinn einfach akzeptieren, weil ja schlussendlich geht es ja auch darum, der Contents vom Markt, das ist ja auch etwas, mein FCB von der Super League Verein bringt die besten Contents auf den sozialen Medien und überall, das gehört auch dort zum Club. Und das kann man akzeptieren und einfach arbeiten. Man reibt sich an dem und das regt einem auf, das trägt man gegen raus und das beschäftigt einem dann. Aber das sollte dich ja eigentlich in der tagtäglichen Arbeit nicht stören.
Ja, der Alex Frey ist schon, so wie ich ihn wahrgenommen habe, wo wir da mit ihm zu tun haben, schon sagen wir nicht altmodischer Mensch oder Trainer. Er hat ja auch Kinder, die sicher ihm zeigen, wo heute, wie es heute das Leben läuft mit den Jungen. Aber dass er doch eher auf der konservativen Seite ist, mit den Regeln, mit den Vorstellungen, wie es laufen muss, oder? Er hat ja keine sozialen Medien für sich selber, oder? Das haben ja gewisse Trainer dann doch auch und das hat er zum Beispiel nicht.
Ja, das ist für ihn ein absolutes No-Go, die Social Media, also die sozialen Medien, da regt er sich echt drüber auf. Und eben, da kann man sagen, man geht mit der Zeit mit oder man akzeptiert es einfach, was vielleicht ist. Sollte sich aber sicherlich nicht darüber aufregen zu fest, weil schlussendlich geht es ja darum, als Trainer auf dem Platz die Arbeit zu machen und dann neben dem Platz natürlich eine gute Verbundenheit haben mit den Spielern. Und dann auf den Nebenschauplatz einlassen, ist sicherlich nicht das, was ideal ist.
Aber eben, ob jetzt seine Trainerkarriere als Profitrainer da fertig ist, weil er beim FC Aarau gescheitert ist, das Masse ich mir jetzt nicht an, das so zu beurteilen. Ich glaube, da hat es noch andere Fachleute herum, die auch noch besser können beurteilen können, was hat er gut gemacht, was hat er schlecht gemacht, als Trainer wirklich. Oder?
Aber, und da kann ich einhaken, ich meine, es war auch mal ein Thema gewesen, dass er in die zweite Bundesliga geht. Bei Hannover, dort war schon zu Gast gewesen, hat auch Gespräche gehabt, durchaus eine ernsthafte Option gewesen, dass er dort hin geht. Das wäre dann vielleicht auch etwas. Ein Weg mal von den Schweizer Plätzen nach Deutschland.
Ja, wenn es da ein Angebot gibt oder Bedarf, wo man ist, dann, ja, wenn man auf ihn aufmerksam geworden ist, immer noch dort, kann man das natürlich schon machen. Aber eben, ich weiss auch, der Alex Frey hat einmal gesagt, er muss einen Arbeitsplatz haben, der noch in der Nähe ist von der Familie. Er will, glaube ich, nie noch jemanden arbeiten, wo er müsste, auswärts wohnen.
Oh, und das andere wäre dann natürlich auch eine Option, wenn er sagt, okay, dann doch in der Schweiz bleiben, wäre natürlich entweder zurück in den Nachwuchs, ist er auch schon gesehen beim FC Basel, oder in die U-Nationalmannschaften der Schweiz. Dort hat er dann in der tagtäglichen Arbeit, aber irgendwie eine Zukunft ohne Fußball eigentlich irgendwie noch ein bisschen schwierig. Vorstellbar.
Ja, ich habe es nicht mitbekommen, dass er noch grosse andere Projekte am Laufen hat, wo er sich gerade reinstürzen könnte, oder? Wo er misst, wie der Marco Streller, oder? Wo er schon Sachen aufgezogen hat. Vielleicht weiss ich es einfach nicht. Aber
auch orientiert sich fußballerisch wieder anders. Ist ja auch schon Sportchef in Luzern, also sprich eine andere Funktion. Ja, also sicherlich spannend dort zu sehen, wie es denn der Alex Frey angeht nach seiner Auszeit.
Ja, genau. Eben so eine Auszeit ist ja immer die Frage, wie lange die geht. Ob es wirklich eine Auszeit ist, die er braucht, weil er dort so viel Energie verpufft hat bei Aarau. Oder ob es halt einfach gesehen ist, ja komm, das mit Aarau, das ist jetzt gesehen, die wollen mich nicht mehr. Ich schaue jetzt selber von mir weiter, tue die Zeit nutzen, um wieder mich weiterentwickeln und dann wieder einen neuen Anlauf nehmen. Ja, der Name Alex Frey, der ist nicht kleiner geworden, in dem Sinn, sage ich jetzt mal. Hat natürlich ein paar Fragezeichen mehr als Trainer, aber ich glaube, für viele könnte er doch immer noch Option sein im Schweizer Fußballbusiness, dass sie sich würde Gedanken machen, kann man den verpflichten?
Das denke ich definitiv auch. Perfekt, dann danke dir, Stefan, für die angeregte Diskussion. Wieder viel zu diskutieren gehabt. Und ja, dann sind wir sehr gespannt, wie es der FC Basel macht gegen Zürich.
Vielen Dank, Stefan, merci.
Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil von dieser Sendung und zu unserem Interview mit dem Tobias Adlo. Er ist im Vorstand vom Verein FC Basel und in der Projektgruppe, wo das neue FCB-Museum plant. Die Pläne, die sind seit letztem Jahr schon bekannt. Das neue FCB-Museum, das soll in einer Schür entstehen, vis-à-vis vom Joggeli. Und die Projektgruppe ist jetzt eben an der Arbeit bei der ganzen Planung. Letzten Herbst ist schon bekannt worden, als Christoph-Merian-Stiftung das Museum mit 1 Million Franken unterstützt. Diese Woche hat die Basler Regierung Geld bewilligt, und zwar aus dem Swisslos-Fonds. Da gibt es 400'000 Franken. Grund genug, zum fragen, wie es um die Planung von diesem Museum steht. Tobias Adlo, wie gut tut so eine Batze aus dem Swisslos-Fonds?
Ja, sehr gut natürlich. Wir sind unglaublich glücklich und dankbar über den Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. Er wird uns stark unterstützen auf dem weiteren Weg vom Umbau und vor allem natürlich von der Finanzierung von diesem Projekt und gibt uns wie Rückenwind jetzt auch für die weiteren Aufgaben.
Die haben jetzt so etwa die Hälfte zusammen von den 3,6 Millionen Franken, die es braucht. Die Unterstützung aus dem Swisslos-Fonds hilft ja auch beim weiteren Geld sammeln.
Auf jeden Fall. Das Fogo ist ja immer so ein bisschen, man kann sich das parallel vorstellen, oder? Einerseits treiben wir das ganze Bauprojekt voran und die konkreten Schritte, die wir dort nehmen müssen. Gleichzeitig brauchen wir auch eine Sicherheit, dass wir über ein gewisses Budget verfügen, aber wir wollen nicht erst starten, wenn quasi der Gesamtbetrag, der mal budgetiert worden ist, zusammen ist. Aber es hilft uns natürlich, wenn so namhafte Institutionen uns unterstützen, hinter dem Projekt stehen, und wir sind darum auch zuversichtlich, dass wir den Restbetrag, der uns für das Budget vom Umbau noch fehlt, jetzt auch zusammen bekommen.
Eben, und die haben schon auch noch andere Anfragen pendent bei weiteren Institutionen.
Das ist korrekt, unter anderem auch bei Swiss Loans Fonds von den Nachbarskantonen, wo wir gefunden haben, dass der FC Basel ja nicht nur eine baselstädtische Institution ist, sondern auch über Kantonsgrenzen hinaus, dass das sehr passend könnte sein, weil viele Leute aus den Nachbarskantonen ja auch ein grosses Interesse und eine grosse Verbundenheit mit dem Club haben und seiner Geschichte. Und dann gibt's natürlich andere Institutionen und Stiftungen, wo wir auch noch wenn vorstellig werden oder bereits einen Antrag eingereicht haben.
Jetzt haben wir aber so ein solides Fundament zusammen, also eine Art Grundstock, so dass die richtig loslegen können bei der Planung für den Umbau.
Der Beitrag vom Swiss Loans Fonds ist schon nochmal ein wichtiger Meilenstein, um auch zu merken, es ist ja ein sehr staatlicher Betrag, den wir hier davon reden, dass es möglich ist, den zu stemmen. Und aus dem Grund hilft er uns jetzt wie nochmal die weiteren konkreten Schritte auch vom Bauprojekt, von der ganzen Bauplanung anzugehen. Ich glaube, ohne den wäre es schon schwieriger geworden, hätten wir uns auch nach Alternativen müssen überlegen. Und von dem her gesehen ist das jetzt ein sehr kritischer Moment gewesen für uns, ein wichtiger Schritt, eine wichtige Unterstützung, wo uns hilft, jetzt auch nochmal tiefer in Details zu gehen und die nächsten Schritte in Angriff nehmen.
Wenn es darum geht, Leute ansprechen, wären denn das vielleicht auch Vereinsmitglieder, die können Unterstützung leisten?
Also Spenden aus dem Mitgliederkreis ist definitiv nicht auf unserem Radar im Moment. Das wäre eher ein bisschen Ultima Ratio, würde ich sagen. Nein, ich glaube, das ist wirklich nicht der Plan, dass man jetzt für die Umbauarbeiten Mitglieder direkt anschreibt. Wir überlegen uns natürlich auch Sachen wie eine Art Gönnerverein nachher für einen Betrieb vom Museum, dass man dort auch, das ist ja dann wie nochmal ein zusätzliches separates Budget, dass man dort auch den Betrieb kann auf einem gewissen Niveau finanzieren. Ich glaube, dort wären wir dann natürlich sehr froh, wenn auch jedes Mitglied, jede individuelle Person bereit wäre, etwas zu leisten. Aber das ist wie noch in der Ausarbeitung. Ich glaube, vordergründig gegenüber den Mitgliedern geht es vor allem darum, auch nochmal mehr zu informieren. Nicht nur über den Schritt, der jetzt passiert ist, über den Entscheid zum Swiss Loans Fonds, sondern auch über das Projekt generell. Wir werden hier dafür auch die Mitgliederversammlung, die am 6. Mai stattfindet, nutzen, um in einem spezifischen Teil in einer Präsentation auch nochmal ein bisschen Tiefe gehen über das Projekt, in Details und über die weiteren Schritte, die ich erwähnt habe. Das ist uns ganz wichtig, dass die Mitglieder dort auch wissen, wo wir stehen und Transparenz über das Projekt haben.
Wenn wir nochmal zurückkommen quasi zur Ursprungsfrage, warum braucht es überspitzt gesagt überhaupt ein FCB-Museum?
Ja, ich finde, das ist einfach zu beantworten. Der FC Basel hat mit seiner unglaublich reichhaltigen Geschichte so etwas verdient, wo eine Art Ort zusammenkommen bietet, um die Geschichte zu erleben. Und wir reden hier ja nicht nur von einem, sag jetzt mal, klassischen Museum, wo einfach Pokal und Trikots ausgestellt sind, sondern wo man dann auch wirklich als Museum von einem Fußballclub im Vergleich zu anderen solchen Museen neue Standards kann setzen. Wir haben dort schon gewisse Ansprüche auch an Ausstellungen und an Botschaften, die wir vermitteln wollen. Wir reden hier einerseits natürlich schon von einer Tourausstellung, die auch über eine längere Zeit die gleiche soll bleiben. Aber es besteht auch Anspruch, dort regelmässig neue Sachen zu zeigen. Nicht immer nur quasi der Erfolg vom Club im Sinn von Pokal und Medaillen und Platz, wo man erreicht hat, hochzulabeln, und vielleicht auch mal ein bisschen kritischere Auseinandersetzungen mit einzelnen Phasen vom Club, mit einzelnen Exponenten. Ich glaube, dort wollen wir schon uns auch auf verschiedene Arten mit dem Club, mit seiner Bedeutung für die Region und seiner Geschichte können auseinandersetzen und gleichzeitig Standards, neue, höhere Standards setzen, was so ein Museum dann kann bieten.
Vereinshistorie bietet dazu ja auch sehr viel. Wenn wir nur schon an die letzten Jahre denken, wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht mit der Vereinsgeschichte.
Das ist so. Ich glaube, der FC Basel bietet genug und eine unglaubliche Fülle an Geschichten, wo man sich damit kann auseinandersetzen, wo man auch Menschen kann ansprechen, die jetzt nicht jedes Spiel im Joggeli verfolgen, die nicht so nah sind, auch am Sport, Fußball selber. Auch an Menschen, die vielleicht nicht hier heimisch sind oder zwingend FCB-Fan sind, wo man auch ein Publikum ansprechen kann, das internationaler ist, wo vielleicht weniger direkt in Fußball involviert ist. Und gleichzeitig natürlich auch einen Ort und eine Basis bietet, wo insbesondere die jungen Generationen wiederum Zugang zu dem Club können finden und seiner Geschichte, sich mit dieser Geschichte können auseinandersetzen auf eine spielerische, auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Zielgruppen und Möglichkeiten, wie man die verschiedenen Leute dann kann ansprechen kann. Aber das Museum soll definitiv all denen, die ich jetzt gesagt habe, all denen verschiedenen Interessen und Zielgruppen einen gemeinsamen Ort bieten.
Noch ein kurzer Ausblick zum Abschluss. Es ist eine alte Schür, wo das Museum reinkommen soll. Da muss schon noch viel passieren.
Ja, das Haus ist sicher noch nicht parat, um dort ein Museum mit den Ansprüchen und den Ideen, die ich probiert habe skizzieren, jetzt zu beherbergen. Das hat vorher einen anderen Zweck gehabt. Ich glaube, da wird es, und das ist ja auch natürlich der Grund, warum wir eine gewisse Summe budgetiert haben, jetzt die Investitionen brauchen, zum einerseits natürlich die verschiedenen Räume, die verschiedenen Möglichkeiten, sei es mit einer Dauerausstellung, sei es mit einer Wechselausstellung, sei es mit einem Ort, wo man kann wirklich recherchieren, dass das alles dort Platz findet und auch ein bisschen sinnvoll voneinander abgrenzt ist, miteinander verknüpft ist, dass man sich dort als Besucher auch wohlfühlt, die nötige Infrastruktur vorfindet, sich bei Bedarf auch verpflegen kann. Und natürlich auch die ganzen technischen Sachen. Ich habe es erwähnt, dass es unterhaltsam ist, dass es vielleicht auch mal digitalere Elemente, multimedialere Elemente reinbringt und die ganzen audiovisuellen Anforderungen, das hat auch bauliche Implikationen. Und all das steckt in dem Projekt, steckt in dem Umbau und muss entsprechend jetzt geplant und vorgenommen werden. Und da warten schon noch einige Sachen, die in dem Haus in der 10. Schule werden passieren.
Die Eröffnung ist im 2026 geplant. Schaffen wir den Zeitplan?
Das ist eine konservative Rechnung, dass wir auf diesen Zeitraum etwa aufmachen können. Das ist natürlich auch stark abhängig davon, wie schnell der ganze Budget zusammenkommt, welchen Betrag wir schlussendlich haben, wie schnell wir vorankommen. Jeder, der sich mit dem Bauen befasst, weiss, dass auch immer Unvorhergesehenes passieren kann. Da sind ja noch einige Schritte zu überwinden. Wir sind zuversichtlich, dass wir den Zeitplan können halten, zumindest jetzt 2 Jahre voraus, wie man das so genau halt als möglich kann sagen, und werden alles daran setzen, dass wir möglichst bald auch das können bieten, der Bevölkerung, wo wir jetzt im Kopf haben und wo wir darauf hinarbeiten.
Dann sind wir schon gespannt, wie die nächsten Schritte aussehen. Besten Dank, Tobias Adler.
Danke vielmals.
Und jetzt wären wir am Ende von dieser Sendung. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch irgendetwas gestört hat oder dir ganz generell ein Feedback geben wollt, dann geht das am einfachsten über basilisk.ch. Wünsche jetzt euch ganz schöne Ostertage, vor allem, weil es ein verlängertes Wochenende ist, gute Erholung. Für die, die in den Süden fahren, nicht zu viel Stau. Nächste Woche erscheint der Benaldi-Podcast dann wieder ganz regulär, wie ihr es kennt, am Freitag oben. Bis dann, eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Benaldi-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.